Wir kommen zum Hauptgang, unserem Buch des Monats, Wo Milch und Honig fließen, von Sipam Jeng in der Übersetzung von Eva Regul. Wer die Autorin ist und was für ein Buch dabei S. Fischer erschienen ist, das weiß Clemens.
Sipam Jeng wurde 1990 in Peking geboren, kam aber bereits im Alter von 4 Jahren in die Vereinigten Staaten, die auch ihre literarische Heimat sind. Ihre Kindheit und Jugend waren von steten Umzügen und Wohnortwechseln geprägt. Ein Thema, das sie später in ihrem Debütroman How Much of These Hills is Gold literarisch aufgriff. Tseng studierte an der Brown und Cambridge University und 2017 war sie Truman Capote Fellow am Iowa Writers Workshop, dem ältesten und wahrscheinlich auch renommiertesten Creative Writing Program der Vereinigten Staaten. In ihrem Debüt How Much of These Hills is Gold, im Deutschen unter dem Titel Wie viel von diesen Hügeln ist Gold, bei S. Fischer erschienen, erzählt sie die Geschichte zweier chinesischer Waisenkinder, die sich durch den amerikanischen Wilden Westen schlagen, um ihren Vater zu begraben. Nicht zufällig sind die Verbindungen zur Biografie der Autorin in diesem Roman. Sie verarbeitete in diesem Buch ihre Erfahrungen als Immigrantin in den Vereinigten Staaten und den frühen Tod ihres Vaters. Das Buch wurde von der Kritik viel gelobt, für den Booker Prize nominiert und von Barack Obama als eines seiner Lieblingsbücher des Jahres 2020 bezeichnet. 2023 erschien dann ihr zweiter Roman, Land of Milk and Honey, den wir heute in der deutschen Übersetzung vorliegend haben. Wo Milch und Honig fließen, wie Tsengs zweiter Roman auf Deutsch heißt, erzählt von einer jungen Köchin, die festsitzt. Die Welt ist von einem undurchdringlichen apokalyptischen Smog überzogen. Die Grenzen zwischen den Staaten sind dicht. Die Protagonistin brät deshalb Tiefkühlfisch auf und muss ansonsten zusehen, wie Mungobohnenmehl zum dominierenden Lebensmittel wird. Alles andere kann unter der dicken Wolkendecke nicht mehr wachsen. In dieser Situation bewirbt sie sich auf ein verlockendes Jobangebot. Eine Forschungskolonie auf einem Berggipfel in den Alpen, die Sonnenlicht und viele exotische Zutaten verspricht, sucht eine Köchin. All das Verschwundene existiert in dieser Abgeschiedenheit noch. Die frischesten Erdbeeren, Gemüse, richtige Butter, das Fleisch längst ausgestorbener Tierarten. Sie kann aus dem Vollen schöpfen. Dort oben findet sie aber auch das Verlangen einer anderen Frau und einen undurchsichtigen Auftraggeber. So kommt die Protagonistin in eine undurchsichtige Welt, die von Privilegien und größtem Luxus, Unbarmherzigkeit und auch Brutalität geprägt ist. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Wo Milch und Honig fließen von Sipam Tseng.
Für den Hauptgang verzichtete mein Arbeitgeber auf Messer und Gabel. Seine langen, braunen, rasierten Finger schienen zusätzliche Glieder zu besitzen, als er fast schon behutsam am Mammutfleisch zupfte. Er lutschte sich dunkle Bröckchen von den Knöcheln. Er pulte in seinen Zähnen. Zum ersten Mal war er entspannt, achtete nicht auf seine Haltung. In der Art, wie er sich über den Teller beugte, sah ich Aida. Als er mit schmutzigem Finger auf die Tür zeigte und über das Entsetzen seiner Gäste lachte, wurde mir auch klar, woher sie ihre Spottlust hatte. Die jüngere Schafzuchterbin aß als erste. Sie berührte das Fleisch mit der Zunge wie ein kleines, reinliches Kätzchen. Das Schweizer Ehepaar benutzte Löffel. »Kann man hier denn keinen vernünftigen Burger kriegen?«, fragte der Amerikaner. Aber niemand erwiderte etwas. Am Schluss aß auch er. Und dann kam der Moment, in dem der Ekel der Gäste sich verwandelte wie rohes Fleisch in der heißen Pfanne, wie roher Fisch, als ihn einst die reichen, berühmten, weißen für sich entdeckten. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Abscheu, die umschlägt in Begierde. An den Geschmack des Mammutfleischs kann ich mich nicht erinnern. Darum ging es auch gar nicht. Aber wenn man einen Schluck aus dem letzten Kelch Erdgas auf der ganzen Welt nehmen könnte, wenn man den donnernden Flügelschlag der Wandertaube als Elixier in Flaschen füllen könnte, Kleopatra hat angeblich die größte Perle der Welt in Essig aufgelöst und die beißende Flüssigkeit getrunken. Als ich mir das Mammutfleisch hinunterzwang, stellte ich mir vor, ich würde den Nachthimmel essen, der in dicken, schokoladenschwarzen Stücken über dem Berg hing, klar und köstlich, seltener als alles auf der Erde. Es gab keine Hirsche, keine Seeteufel, keine Mammuts mehr, außer denen, die am elitären Tisch dieses Landes serviert wurden. Wer jemals den Reichen das Essen bereitet hat, der weiß, dass es ab einem bestimmten Preis nicht mehr nur um Geschmack oder um Hunger geht.
Das war ein Ausschnitt aus unserem Buch des Monats.
Heute reden wir über Wo Milch und Honig fließen von Sipam Jang. Und weil wir nur zu dritt sind, darf ich als Moderation glatt mitreden. Clemens, anfangen will ich aber bei dir. Was ist dir denn bei der Lektüre aufgefallen?
Ja, beim Lesen sind mir die Personen und Persönlichkeiten des Buchs sehr aufgefallen. Und damit meine ich gar nicht unsere Protagonistin, die will ich eigentlich kurz beiseite stellen, sondern eher die Figuren, mit denen sie interagiert. Und die fand ich sehr spannend. Ich hatte den Eindruck, dass die auf der einen Seite sehr komplex sein können in der Art und Weise, wie sie geschildert werden, und auf der anderen Seite aber fast Stereotyp oder als Karikatur auftreten. Das ist mir insbesondere bei dem Auftraggeber der Protagonistin und bei den anderen Bewohnern des Berges aufgefallen. Was denkt ihr, was für einen Zweck verfolgt Sang damit? Ist das gelungen?
Ja, ich fand tatsächlich das auch schwierig, weil ich erstmal total begeistert war, so von dem Thema und wie das angefangen hat, und dann aber diesen Figuren begegnet bin und dann irgendwie dachte, ich weiß nicht genau, ob ich so einen Grip kriege. Also es gibt da ja diese Liebesbeziehung zwischen der Hauptfigur und der Tochter ihres Auftraggebers. Und das wird an manchen Stellen sehr intim beschrieben und trotzdem habe ich nie so richtig verstanden, was die beiden eigentlich zusammenhält und warum die jetzt in dieser Apokalypse eigentlich zueinander führen. Und dann gibt es auch noch so eine ganz absurde Geschichte, wo diese Köchin auch, das wird sehr früh offengelegt, in Teilen angestellt wird, damit sie eine andere Person spielt, die zufällig auch Asiatin ist. Und dann dachte ich, das ist so eine Figur, die soll jetzt auf Probleme hinweisen, die soll nochmal diese Verlogenheit offenlegen, die da teilweise ist. Aber ich muss sagen, mir war es manchmal ein bisschen zu stereotyp und ich dachte, okay, ich sehe, was es will, aber vielleicht hätte ich auch ein bisschen so handwerkliche Charakterarbeit gut gefunden.
Das knüpft ganz gut dran an, was mir aufgefallen ist, denn ich habe viel drüber nachgedacht, sozusagen, wie viele Charaktere gibt es eigentlich? Also es gibt eben die Protagonistin und die Tochter und den Arbeitgeber und dann gibt es ein großes Bündel an den Reichen. Von denen haben ein paar einen Namen und ein paar nur eine Beschreibung, wie die ältere Schafzüchterin und die jüngere Schafzüchterin. Aber viel mehr ist da nicht. Und die sind da auch meistens dann so ein bisschen so ein Blob. Und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, da geht es auch wirklich drum zu sagen, ja, diese Reichen. Und da passen dann auch dazu, was du sagst, dass die, den kann man irgendeine Asiatin vorsetzen und dann denken die halt, na, wird schon die sein. Und da hatte ich dann tatsächlich so manchmal das Gefühl, so gut ich diese Dynamik in dieser Dreierkonstellation an vielen Stellen dann doch fand, alles, was darüber hinausging, das war dann doch, da kam dann sehr wenig und das wurde wirklich sehr scherenschnittartig.
Also ich habe das Thema nur deshalb angeschnitten, weil ich nämlich gerade den Eindruck hatte, dass diese, obwohl das holzschnittartig und karikaturresk ist, für mich insbesondere bei dem Auftraggeber und dann diesem seltsamen Geldgeber, der auftritt in diesem Buch.
Elon Musk!
Wir sagen jetzt nicht, was für Anleihen da aus der Realität vielleicht genommen werden, aber sie sind sehr eindeutig im Bereich des Tech zu suchen. Ja, also diese Personen, obwohl die so holzschnittartig sind, wirkten für mich trotzdem wahnsinnig interessant. Also ich habe mich sehr gerne auf die eingelassen und habe mich irgendwie selber dabei gewundert, weil ich oft das nicht so gut finde. Und da fand ich es aber gut.
Und ich glaube, Sebastian hatte ja auch über was nachgedacht, was vielleicht mit diesen vielen Charakteren zu tun hat, nämlich was die eigentlich sollen und für welche Themen die stehen.
Ja, genau, weil also ich bin am Anfang, also ich war beim Lesen ganz stark davon fasziniert, wie viele Themen dieses Buch eigentlich anspricht, war aber auch so ein bisschen verloren zwischendrin, denn wo ich eigentlich primär so ein Buch über Essen und vielleicht noch dessen kulturelle und vielleicht politische Implikationen erwartet habe, da kommt so viel mehr. Also es geht um Klasse in dem Buch, um Krisen, um Klimawandel, um Kapitalismus, außerdem auch um Themen, die nicht mit K anfangen, Erlösung etwa oder der Gegensatz von Appetit und Hunger, jeweils auf gleich mehreren Bedeutungsebenen. Also sozusagen ein Cocktail mit ganz vielen Zutaten. Ich habe mich gefragt, funktioniert das und welchen Stellenwert nimmt das Essen jetzt eigentlich ein? Und wenn ich eben diese Überleitung machen würde, würde ich sagen, wenn wir stark dieses Buch als Buch über Klasse lesen, dann funktioniert es eben auch, wenn man sagt, naja, das sind halt die Reichen und die Nichtreichen.
Insbesondere diese Klassenthematik fand ich interessant gelöst bei ihr, weil es auf der einen, also wieder das Gleiche wie bei den Figuren. Ein Thema, von dem man irgendwie erwarten würde, naja, entweder kommt jetzt diese große soziologische Abhandlung, die wirklich ganz komplex agiert, oder es kommt Holzschnittartiges dabei raus und sie wählt einen, also sie wählt nicht wirklich den tiefen Zuschnitt, muss man sagen. Das geht auch nicht, das ist gar nicht so lang, das Buch, das sind 270 Seiten auf Deutsch. Und trotzdem hat es mich nicht gestört, die Art und Weise, wie sie es gemacht hat. Also wieder eben dieses Phänomen, dass es eigentlich dann in ihren Bedeutungsebenen, dieser Klassenkonflikt zum Beispiel, relativ simpel dargestellt wird und sich auch niemand, glaube ich, rausziehen kann aus dieser Dynamik, dass sie sagt, so, die sind alle doof. Also sie schreibt allen Klassen dann, wenn man das so sagen möchte, negative Eigenschaften zu. Und es funktioniert aber trotzdem in seiner Gesamtheit für mich dann ganz gut. Bei anderen Themen bin ich mir nicht so sicher, wie gut sie funktionieren. Ich wollte aber nochmal das Essen herausheben. Hat für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert, auch gerade im Vergleich zu schon anderen Büchern, wo es ums Essen ging, die wir auch gelesen haben, fand ich es gerade in diesem Kontext eigentlich ziemlich gelungen, weil es dann auch so ins Absurde abdriftet und das fand ich einfach sehr gut zu lesen. Es war saftig.
Und man merkt das ja auch an dieser Beschreibung an der Stelle, die wir gerade gehört haben, wo diese Fleischbröckchen vom Mammutfleisch reingetragen werden und bevor diese Szene kommt, die wir gelesen haben, wird beschrieben, wie das eben in den Raum kommt und es stinkt abscheulich und keiner kann glauben, dass das jetzt kommt und dass man das essen soll. Und dann aber wird offengelegt, das ist Mammutfleisch und plötzlich beginnt diese Gier und diese Vermischung von Essen und Luxus und Verschwendung und aber auch Ekel, das finde ich funktioniert an vielen Stellen tatsächlich ziemlich gut, weil ich auch, also es wird immer dieser Überschwang beschrieben im Kontrast dazu, dass es eigentlich gar nichts mehr gibt und dann tut es einem in der Seele weh, wenn diese frischen, schönen Zutaten zu so absurden, verbutterten Massen verarbeitet werden und am Ende in einer Schlucht landen, weil es doch keiner essen möchte. Und das würde ich auch sagen, ich hatte viele Probleme damit, dass mir das zu viele Themen waren, aber dieser Aspekt mit dem Essen, der hat richtig gut funktioniert.
Ich glaube, in diesem Buch stecken sehr viele Themen und ich glaube, es stecken zwei gelungene Bücher oder zwei gelungene Erzählungen da drin. Nämlich zum einen eine, nicht Eat the Rich, aber The Rich Eating Satire, die eben dann auch mit sozusagen der Überspitzung und dem Klischee arbeitet und auf der anderen Seite sozusagen eine Machtdynamik zwischen drei Personen. Und ich würde sagen, sozusagen, da ist ein bisschen viel thematisches Gehölz außenrum noch, was dann an vielen Stellen zu kurz kommt. Aber sozusagen diese zwei Komplexe, würde ich sagen, die funktionieren und die machen auch Spaß zu lesen über die meiste Zeit.
Ja, vielleicht komme ich jetzt mal mit meiner etwas steilen These um die Ecke. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr genau nachgeguckt, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, dass es so sein muss. Ich habe dieses Buch gelesen als ein Pandemiebuch. Also ich finde, man liest es und ich kann mir total vorstellen, diese Autorin sitzt alleine, es ist Corona, man darf nicht vor die Tür und sie schreibt dieses Buch, wo man nicht vor die Tür darf, wo man nicht über Grenzen kann, wo es ganz viel darum geht, auf was verzichten alle, damit es der Gemeinschaft gut geht, welchen Weg kann man eingehen, um eine Gesellschaft und auch eine Weltgesellschaft vielleicht zu retten. Und das zeichnet sich an so vielen Orten ab, dass man eben die Themen irgendwie wiedererkennt und gleichzeitig kippt es dann für mich an manchen Stellen auch, weil ich, um den Vergleich mal ein bisschen weiterzuziehen, ich fand sehr cool, dass während der Corona-Pandemie plötzlich alle ihr Sauerteigbrot gebacken haben und es immer um diese Art von Genuss ging. Aber dass wir jetzt in der Apokalypse sind und alle sterben werden und die Frau trotzdem nur über Nussbutter nachdenken möchte, das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet. Und deshalb fand ich auch diese Figuren so komisch, weil ich das Gefühl hatte, die leben in einer Welt, die glaube ich überhaupt nicht. Und das hat auch was mit diesen Themen zu tun, dass man eben auf der einen Seite ist es ein Science-Fiction-Roman, da sollte ich irgendwie aber vielleicht herauskriegen, was genau schiefgelaufen ist mit diesem Smog. Und ich sollte vielleicht auch genau wissen, wie jetzt die Lösung aussieht. Aber das Buch gibt eben nichts von beidem, sondern bleibt sehr in diesem Gefühl, in dieser Idee und auch die Auflösung, die ich jetzt natürlich nicht spoilern möchte, geht da sehr hin, finde ich.
Ja, habe ich ganz ähnlich gelesen. Also dieser Corona- oder Pandemie-Gedanke drängt sich ganz stark auf. Gleichzeitig würde ich aber das was du jetzt gerade beschrieben hast, als es bleibt ganz stark in dem Gefühl, würde ich eben so deuten, dass man sagen kann, naja, das erschließt ganz stark die Psychologie der Pandemie. Und da finde ich es dann wieder sehr gelungen, weil es nämlich in diesem Kontrast zwischen, okay, die Welt geht unter, wir müssen alle daheim bleiben und wir können nichts mehr tun und wir wissen auch nicht genau, wie lange das geht und wie viele Menschen da wird sterben werden. Also es sind ja viele, viele, viele Menschen gestorben in der Pandemie. Und gleichzeitig findet aber das Leben dann irgendwie so als Instagram-Reel statt. Und du hast das Thema Sauerteig. Jeder hat angefangen. Jeder war plötzlich ein Meisterbäcker oder Meisterbäckerin und solche. Also dieser Kontrast, finde ich, wird schon ganz gut gespiegelt in dem Buch. Vielleicht ist die Absurdität, die in dem Buch, also die einem dann unrealistisch vorkommt, stillt vielleicht die Realität ganz gut einer apokalyptischen Ausnahmesituation.
Ja, also ich würde auch unterschreiben. Ich würde es nicht so sehr als Buch über die Pandemie insgesamt lesen, weil es dazu auch zu spezifisch ist in dem Ökosystem oder Sozialsystem, was es abbildet. Aber sozusagen den Psychologieteil, den würde ich auch unterstreichen, auch gerade sozusagen in dieser weirden Anziehungs-Abstoßungsdynamik in dieser Liebesgeschichte, wo man auch manchmal das Gefühl hat, naja, da ist halt niemand anderer. Also muss man nehmen, was man hat. Und genau, auf der Ebene würde ich das, würde ich da mitgehen. Aber insgesamt glaube ich, also ich habe wenig darüber nachgedacht, was das mit der Pandemie zu tun hat, sondern bei mir stand tatsächlich sozusagen der sozusagen satirische Zugang dann stärker im Fokus, auch gerade als dann dieses Finale kam, von dem wir jetzt nicht reden.
Mhm. Ich muss sagen, vielleicht bin ich auch so ein bisschen voreingenommen, weil ich nämlich How Much of These Hills is Gold, also ihren Erstling, wahnsinnig gut fand. Also ich finde, das ist so ein Buch, da geht es auch um den amerikanischen Westen, es geht um Migration, es geht auch ein bisschen um Queerness. Und das ist wirklich ein Buch, das hat mich total neugierig gemacht auf das, was da eventuell noch kommen könnte. Und dann hatte ich jetzt dieses Buch und da hatte ich das Gefühl, das ist unterhaltsam. Und ich habe aber auch so Momente gehabt, da dachte ich, will ich das jetzt eigentlich zu Ende lesen? Ich könnte es auch einfach aufhören. Und es hat eben für mich nicht ganz funktioniert. Also einzelne Sachen fand ich super stark. Aber an anderen Ecken hat es so ein bisschen gekriselt, dass ich dachte, es ist ein unterhaltsames Buch. Aber irgendwie würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht eins zu eins empfehlen irgendwem. Und vor allem fand ich die Sprache, die war zwar so opulent und die war so fett. Aber irgendwas hat da für mich nicht immer funktioniert.
Ja, da kann ich, glaube ich, ganz gut anknüpfen, weil mir ging es auch genauso. Ich habe so eine Art Lesewiderstand gefühlt beim Lesen des Buchs. Ich habe es auf Englisch gelesen und habe immer wieder gemerkt, sozusagen, ne, das sind immer wieder so Roadblocks, einzelne Wörter, über die man sonst einfach drüber liest, wenn man sie nicht versteht. Aber da war es immer so, dass der Kontext irgendwie gefehlt hat und ich wahnsinnig viel nachschlagen musste, weil die Sprache so ein bisschen gerumpelt hat. Mhm. Und dementsprechend würde ich auch sagen, es gibt Elemente, die sind super, die machen Spaß, aber also es ist nicht das Lesevergnügen, das ich mir davon erhofft habe.
Ja, ich habe ja auch schon so ein bisschen offengelegt, dass ich die Autorin toll finde und mit dem Buch so ein bisschen gehadert habe. Clemens, wie ist jetzt dein Fazit nach diesem Lesen? Weil es ist ja schon ein Spaßbuch, also es macht ja schon auch Fun.
Ja, vielleicht hatte ich dann das Glück, dass es für mich die Erstbegegnung war mit ihr und ich sehr gut mit dem Buch klarkam. Ich glaube, ich hab das mehr oder weniger am Stück durchgelesen und ich stimme euch total zu. Das ist eine opulente Sprache, die ist auch fett vielleicht und es ist auch überbordend, was Themen und Darstellungen angeht. Aber das, was mich, also ich fand es gerade gut, mal ein Buch zu lesen, was auf 270 Seiten vielleicht zu viel macht, als ein Buch zu lesen, was auf 270 Seiten einfach gar nichts macht. Deswegen ist es für mich ein sehr positiver Leseeindruck gewesen und freue mich jetzt auf den ersten Roman, wenn du sagst, der ist nochmal einen Tacken stärker vielleicht sogar.
Ein Buch also, das richtig viel zu bieten hat. Wo Milch und Honig fließen von Sipam Jang ist beim S. Fischer Verlag in der Übersetzung von Eva Regul erschienen und kostet im Hardcover 24 Euro.